Wow. Es tut so gut, sich füllen zu lassen. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Danke, dass du weiter sprichst, dass du weiter wirkst und wir uns auf dich verlassen können. Ja, und danke, dass du der Mittelpunkt bist und hilf uns heute den ganzen Tag daran zu denken, so wie das Kreuz in der Mitte ist, dass du echt der Mittelpunkt von allem bist. Amen. Ja, ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen. Ich bin froh, dass ich nicht, ich habe gedacht, ich müsste die ganze Zeit hier stehen und habe schon überlegt, wie ich das schaffe, mich immer so zu drehen und dabei nicht den Faden zu verlieren und so. Aber ich bin ganz froh, dass es dann doch hier ist. Ich bin Doro Räubelen, bin seit 10 Jahren hier in der Gemeinde Mitglied und jetzt 2013 begann so das Abenteuer, wie Tabea das schon so ein bisschen angekündigt hatte. Ich bin Erzieherin und habe auch einige Jahre in Hannover gearbeitet, bevor ich gegangen bin. Ist natürlich eine lange Geschichte, aber ja, die werde ich jetzt nicht erzählen, wie es mich dann in ein so ganz anderes Land als Deutschland verschlagen hat, in die Flüchtlingsarbeit und Gemeindearbeit. Aber ich möchte, also ein bisschen werde ich darauf eingehen in meiner Predigt auch. Und erstmal vielen, vielen Dank für das Vorrecht und euer Vertrauen für die Plattform, die ihr mir heute gebt, dass ich hier sprechen kann. Und das ehrt mich total. Ist auch eine Herausforderung, weil ich das erste Mal mache. Ich habe PowerPoint gemacht, aber eigentlich noch nicht gepredigt. Und bin aber total überrascht schon jetzt, auch so allein in der Worship-Zeit, aber auch als ich einfach die letzten Wochen so ein bisschen gehört habe, auf welchen Weg euch der Heilige Geist so nimmt als Gemeinde mit diesem Gnadenjahr. Da habe ich manches, ohne dass ich das wusste, irgendwie, also ich finde, das ist alles so stimmig, das passt irgendwie, das, was ich auf dem Herzen hatte, ohne dass ich ein paar Sachen wusste. Deswegen glaube ich, es wird gut und der Heilige Geist, der hat das schon alles im Griff hier. Und das Thema ist so ein bisschen, wie Gott Transition-Zeiten und Zerbruch nutzt, um sein Reich zu bauen, als Oberthema, also zwischen dem Jetzt und noch nicht ganz dort. Und ja, oft hört man ja das Wort Transition, was ja eigentlich nur Übergangszeit, Wechsel bedeutet. Und das Thema interessiert mich auch verstärkt im Moment, weil ich das erste Mal, wie gesagt, seit 4,5, 5 Jahren Probleme habe, mein Visum verlängert zu bekommen, mein Touristenvisum verlängert zu bekommen und ich jetzt 3 Monate hier in Deutschland bin, eigentlich ungeplant. Und so alles, ja, ich im Grunde nicht weiß, wie es weitergeht. Und ja, das hat mich an diese Jahreslosung erinnert, die es 2013 gab, aus Hebräer 13, 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das hat mich damals sehr ermutigt, aber trifft auch jetzt wieder voll zu. Also in dem Jahr bin ich ja ausgereist. Und eigentlich sind wir ja ständig in Transition-Zeiten, solange wir hier auf dieser Welt leben. Es ist so, dass wir erleben, wie sich Gottes Reich immer weiter ausbreitet und wie wir aktiv Teil daran sein können. Und wir sehen auch Durchbrüche und was so passiert auf dieser Welt. Aber gleichzeitig ist es auch noch so dieses, ja, wir sind noch nicht an dem Ort angekommen, wo es mal kein Leid, keine Tränen mehr geben wird. Und sind noch so einigem ausgesetzt hier. Es war so toll, was Mirjana gesungen hat mit der Wartezeit. Das war auch hier, was mich beschäftigt hat, so Transition-Zeiten, Wartezeiten. Da, wenn ihr euch selber gerade auch in so einer Wartezeit persönlich befindet, seid ihr in guter Gesellschaft. Denn es gibt hier ein paar Männer der Bibel, die ich nennen werde, die lange warten mussten, bis sie die Verheißung Gottes, die Gott ihnen gegeben hat, in Erfüllung gesehen haben, die sie in Erfüllung gehen sehen haben. Oh Mann, Deutsch. Okay, also Josef zumindest, er wartete 13 Jahre, Abraham wartete 25 Jahre, Mose 40 Jahre, Jesus wartete 30 Jahre. Ich will euch heute auch von jemandem erzählen, die ich kennengelernt habe, eine Iranerin, die auch das Warten lernen musste in meinem Einsatzland. Man sieht auch, ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Das erste Bild müsste von der Jugendgruppe sein, in der diese Iranerin war. Man sieht es vielleicht nicht ganz so gut wegen der Lichtverhältnisse. Und zwar kam sie damals, als sie 14 war. Ihre Familie war im Iran, also vielleicht ein Bild weiter. Sie war Teil eben dieser Jugendgruppe, die ich mitgeleitet habe. Sie war aus einer Familie, die sehr wohlhabend war. Und als sie dann gläubig wurden im Iran, mussten sie den Iran verlassen, weil ihr Leben in Gefahr war. Und ja, sie hatte große Träume, ist mega hübsch, ist sportlich, schlau, hatte den Traum, Doktor zu werden, also Medizin zu studieren. Und alles zerbrach so ein bisschen für sie, als diese lange Wartezeit, diese Transition-Zeit anfing für sie. Niemand hätte damals gedacht, dass es 6 Jahre dauern würde, dass sie als anerkannte UN-Flüchtling dann wartet. Mittlerweile ist sie jetzt erst vor kurzem nach Kanada mit ihrer Familie. Ja, und sie musste dann eine Sprache lernen, die sie nicht wirklich wollte oder dachte, wofür brauche ich die später? Zur Schule gehen, Sachen lernen, die sie nicht unbedingt verstand, warum sie das jetzt brauchte. Sie war immer noch in einem muslimischen Land, was ihr auch nicht so gefiel, musste zwar kein Kopftuch mehr tragen, aber trotzdem. Ihr zerbrach es auch das Herz, ihre Eltern so hart arbeiten zu sehen, und das für ganz wenig Geld, weil oft gibt es in dem Land, wo ich bin, eine 6 bis 7 Tage Arbeitswoche. Und ja, dadurch, dass sie dann auch manchmal am Wochenende arbeiten mussten, die Eltern konnten sie vielleicht auch dann nicht zur Gemeinde gehen. Und ich erinnere mich auch noch im Winter, als ich sie besucht habe, saßen wir oft mit Tee und Decken in ihrer Wohnung, weil sie an Heizkosten sparen wollten, wie sehr viele andere Flüchtlinge auch. Und es wirklich sehr, sehr kalt war in diesen Häusern. Und natürlich war sie anfangs in einer Trauerphase, aber dann irgendwann, ich weiß nicht genau, wann es passierte, aber fing sie an, auch die andere Seite zu sehen. Dann fielen mal solche Sätze wie, ja, eigentlich, ich war echt sehr verwöhnt gewesen früher. Ich glaube, hier wurde ich so richtig aufs Leben vorbereitet. Meiner Familie und mir, und unser Glauben wurde total gestärkt. Gott hat sehr viel in uns persönlich gemacht dadurch. Sie hat dann irgendwann, das war so wie so ein Schalter, der auch umgelegt wurde, und dann schloss sie irgendwann als Klassenbeste ab. Sie hatte sich richtig reingegeben, fand einen Sportclub, kam sehr weit im Judo und arbeitete auch in der Gemeinde mit, im Lobpreisteam und Kinderarbeit. Und natürlich gab es zwischendurch auch immer wieder mal so Zitterpartien, gerade wenn auch eine Nachricht der UN kam und es so aussah, als ob ihr Warteprozess noch länger, also sich noch mehr in die Länge ziehen würde. Ich erinnere mich, eine so einer Zeit, das war auch als Ann-Christine hier aus der Gemeinde mich einmal besuchte, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran, aber da saßen wir eben mit ihnen im Wohnzimmer und da war auch gerade so eine Hiobsbotschaft eingetroffen und da hatten wir zusammen mit ihnen Worship gemacht mit der Gitarre. Und das war für sie so auch so ein guter Ausdruck, so Gott ihr ganzes Leid und ihren Schmerz zu klagen und ihr Unverständnis und das Warten fühlte sich so schwer an. Und dann merkte man aber auch nach dieser Worship-Zeit, wie irgendwann so ein Frieden ins Wohnzimmer kam und auch ein Frieden ihre Herzen erfüllte. Und sie irgendwie in Gott ihr Zuhause fanden in dem Moment und auch immer wieder. Und das in einem Land, wo sich gar nichts nach Zuhause anfühlte für sie. Ja, und sie hat an ihrem Traum festgehalten und jetzt, wo sie in Kanada ist, studiert sie Medizin oder beginnt das. Aber wie gesagt, es hat 6 Jahre gedauert, bis sie dort angekommen ist in Kanada. Und ja, ich denke, Gott, sind unsere Träume total wichtig. Ist aber genauso wichtig, wie wir mit diesen Zeiten, diesen Wartezeiten und ungeplanten Verzögerungen manchmal, ja, wie wir damit umgehen und welche Schätze wir oder ob wir die Schätze, die er für uns in diesen Zeiten hat, auch wahrnehmen und bewusst suchen vielleicht auch. Und wie wir uns in sein Bild formen und verwandeln lassen in dieser Zeit. Ja, hätte diese Iranerin die ganze Zeit, diese 6 Jahre gesagt, oh, mein Leben beginnt erst dann so richtig, wenn ich dort und dort angekommen bin. Oder sie hätte erst alles gegeben oder sich in Freundschaften investiert, wenn sie dann einmal dort ist. Dann hätte sie sehr, sehr viel verpasst, nämlich sehr tiefe Freundschaften, wo sie sich echt auch in Leute investieren durfte, die Gott ihr jetzt in dem Moment gegeben hatte. Und sie konnte gute Gewohnheiten eintrainieren, von denen sie später oder eher so jetzt bestimmt noch sehr viel hat. Durfte Vertrauen lernen und auch, dass Gottes Liebe und Gegenwart und diese Konstanz also nicht von äußeren Umständen abhängig ist, sondern wirklich da war und sie durchgetragen hat. Ja, und ich frage mich manchmal sogar, ob so der eigentliche Schatz in dem Ganzen vielleicht sogar Jesus selbst ist. Dass wir, ich weiß nicht, ob sie das hatte sie mir so selbst nie gesagt, aber vielleicht ist es ja in ihr passiert, dass sie irgendwann merkte, eigentlich möchte ich Jesus fast mehr noch als die Erfüllung meiner Träume oder das, wo ich denke, wo mein Leben dann beginnen wird und toll wird. Vielleicht will ich Jesus mehr. Das ist uns sicher nicht immer bewusst, aber ich glaube, das ist ein ganz wertvoller Moment, wenn das mal irgendwann dann so durchsickert in manchen Momenten. Und warum ist das alles so eine schwere Prüfung und warum fühlt sich das so schwer an in solchen Transition-Phasen? Ich glaube, weil es so viel mit Sterben, also innerem Sterben zu tun hat, wo man mal freiwillig, mal unfreiwillig so eigene Vorstellungen und Bequemlichkeiten loslässt, etwas Kostbares, vielleicht nochmal ein Bild weiter, ja, etwas Kostbares in die Hand gibt von Gott. Das ist noch ein eher aktuelleres Bild von ihr rechts. Ja, das ist manchmal wie mit so einem Samenkorn, das Sterben. Wenn ein Samenkorn unter der Erde aufbricht und stirbt, im Grunde, also bricht, beginnt ja danach die Pflanze zu wachsen. Und da ist dann noch so, genau, das nächste Bild. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Aus Johannes 12, 24. Und ich habe auch noch ein ganz treffendes Zitat von Anne Voskamp gefunden aus ihrem Buch The Broken Way. Das Samenkorn bricht auf, um uns den Weizen zu geben. Die Erde bricht auf, um uns die Ernte zu geben. Der Himmel reißt auf und gibt uns den Regen. Der Weizen wird gemahlen, um uns Brot zu geben. Und das Brot wird gebrochen, um uns das Festmahl zu geben. Einmal wurde sogar ein Alabasterfläschchen zerbrochen, um ihm alle Ehre zu geben. Ja, das sind so ganz tiefe Worte, was eben auch zeigt, dass Zerbruch, jegliche Art von Zerbruch, letztendlich in Gottes Reich umgewandelt wird. Und Jesus hat uns das ja auch durch seinen eigenen Tod bewiesen. Ohne seinen Tod hätten wir jetzt kein Leben. Und ja, Zerbruch, Tod, Schwächen, all das hat in seinem Reich, wo er die Gesetze definiert, wo er die Regeln aufstellt, hat dort nicht das letzte Wort. Es kann umgewandelt werden. Und in der Vorbereitungszeit, besonders zu dem Thema Zerbruch, habe ich auch so manchmal gedacht, was habe ich eigentlich für eine Autorität, hier über Zerbruch zu sprechen? Weil ich habe vielleicht einiges so auch gesehen in dem Land, wo ich bin, an Zerbruch, aber persönlich im Vergleich zu anderen habe ich da recht wenig erlebt. Und habe trotzdem gedacht, nein, es hat ja nichts damit zu tun. Oder ich will mehr einfach Gottes Wahrheit aussprechen und mich selbst daran festhalten, weil es auch bei mir Zeiten gab, wo ich gedacht habe, wie kann Gott dieses Leid zulassen? Und manche Sachen gar nicht mehr genießen konnte, weil sobald ich daran dachte, was eigentlich auf der Welt passiert, war es wie, dass ich wieder so meine Faust schloss Gott gegenüber, wie so dieses, nein, aber wenn das passiert, ich kann nicht glauben, dass du gut bist. Also das sind selbst auch so, ja, ich predige mir das auch selber, dass einfach Gottes Gesetz in dieser, sein neues Reich, die Gesetze, die dort gelten, er hat das entschlossen, dass es nicht das letzte Wort hat und dass er sogar noch neues Leben da aus manchem Zerbruch und Schwächen hervorbringen kann. Und er sagt, siehe, ich will alles neu machen. Und ich denke, das betrifft nicht nur irgendwann die Ewigkeit, wenn wir dort angekommen sind, sondern auch schon hier. Und eine Person, die mir da sehr nahe steht, hat mal gesagt, wo ich auch ganz persönlich ihren Zerbruch miterleben durfte, ja, so dass sie mich da so hineingenommen hat, ohne Masken zu tragen, war, dass sie gesagt hat, als ich vor einem Scherbenhaufen stand mit all dem, was so passiert ist, habe ich gemerkt, wie Gott im Grunde alles zusammengefügt hat, wieder zusammengeklebt hat und wie so eine Disco-Kugel entstanden ist. Sie hatte dann dieses Bild von Gott bekommen und diese Disco-Kugel, wenn da das Licht drauf fällt, dann reflektiert es und erhält den ganzen Raum in ganz besonderen Mustern und Farben. Und das ist wie, wenn Gottes Herrlichkeit drauf fällt. Er kann mit unserem Zerbruch was machen, mit jeglicher Art von Zerbruch. Und ich hatte ja auch erwähnt, Tod, Zerbruch und Schwäche. Eine Sache, wo mir Schwäche sehr bewusst wurde, war besonders am Anfang, in meiner Anfangszeit, als ich 2013 ausreiste, da bin ich in eine Umgebung gezogen, wo sehr, sehr viele Familien waren und ich als Single. Dann waren sie alle auch meistens älter als ich und ich als Jüngere hatte in ihren Augen wahrscheinlich nicht sehr viel zu sagen. Dann war es so, dass ich die Ausländerin war und viele dachten, was will die hier überhaupt in unserem Land? Also da wurde mir mit sehr großer Skepsis auch natürlich begegnet. Und als sie dann irgendwann herausfanden, auch dass ich Christ war, weil ich auch sagte, ja, ich arbeite in der Flüchtlingshilfe mit und das ist von der Gemeinde aus, war das dann so, oh, okay, habe ich schon gemerkt, sehr, sehr viele Vorurteile, sehr viele komische, verquere Vorstellungen in ihren Köpfen. Und natürlich konnte ich am Anfang die Sprache noch nicht so gut Und Friedrich und Annette werden das vielleicht noch wissen, wie das so ist am Anfang. Oder auch alleine, wenn man im Urlaubsland ist und so, selbst die Zeichen auf den Schildern, alles sieht anders aus. Es ist eine recht große Hilflosigkeit und man kann sich noch nicht so verständlich machen. Und die Religion und Kultur war mir auch also noch nicht so, ich wusste noch nicht so viel darüber. Ja, und dann denkt man so, ja, das sind ja jetzt nicht so die tollen Voraussetzungen. Aber ich glaube manchmal, dass Gott gerade in solchen Momenten, wo man selbst an die eigenen Grenzen kommt, wie als ob er fast darauf wartet, so jetzt kann ich hier loslegen. Und dann gebührt ihm am Ende auch die Ehre und das möchte er, weil wir dann sagen, alles, was daraus erwächst, das muss wirklich Gott getan haben, weil was habe ich hier mit reingebracht in das Ganze, ne? Und da ist noch ein Bild von meiner Nachbarin und ihrer Familie. Ich glaube, wenn ich am Anfang nicht so bedürftig gewesen wäre, man sieht es ja, vielleicht nicht so gut, die Frau neben mir links ist die meine Nachbarin. Ich glaube, wenn ich am Anfang nicht so bedürftig gewesen wäre, wäre diese Freundschaft auch nicht so intensiv gewesen. Sie war mir in dem Moment so Mutter und Familienersatz, war mir Sprachlehrerin, hat mir die Kultur nahegebracht, alleine dadurch, dass ich dort ganz oft einfach ein- und ausgehen konnte. Und das hat mir später auch, dann ein paar Jahre später, wirklich auch viel die Türen zu anderen Nachbarn eröffnet. Sie hat mich dann mitgenommen, so in der Hand geführt zu den anderen und hat mir auch so, ja, diesen Weg irgendwie eröffnet zu den anderen Frauen. Also, nochmal eine kurze Zusammenfassung. In der Transition-Zeit, also Übergangszeit, die können wir nutzen und Vertrauen lernen. Es geht nicht nur einfach darum, Zeit abzusitzen, bis das Richtige kommt, bis das kommt, was so viel mehr nach Leben schmeckt, sondern glauben, dass Gott gut ist und dass er bereits jetzt viele Schätze für uns versteckt hat, noch bevor wir am anderen Ufer angekommen sind. Während wir auf dieser Welt in der Übergangsphase leben, können wir getrost sein, dass in Gottes Reich andere Gesetze herrschen. Schwachheit, Zerbruch und Tod haben nicht das letzte Wort. Er kann sie sogar umwandeln in etwas Neues. Ja, und mit als der letzten Punkte möchte ich ein paar Beispiele geben, wie, also erstmal vielleicht noch von Heidi Baker, zwei Zitate, die muss ich einfach vorlesen, weil ich finde Heidi Baker ganz klasse, wo es auch so um Gottes Reich geht und auch irgendwie um diesen Zerbruch, von dem wir schon gehört haben. Sie sagt, er möchte sich durch unser Leben, durch unsere irdenen Gefäße in seine Welt ausgießen, die sich nach ihm verzehrt. Seine alles überragende Kraft ist uns gegeben, nicht damit wir sie für uns selbst horten können. Und dann später, und das wurde mir ganz besonders im vollzeitlichen Dienst dann auch wichtig, wir können nicht auf Gottes Art leben, ohne von ihm zuerst erfüllt zu sein. Wenn wir es in eigener Kraft versuchen, werden wir schließlich erschöpft sein. Nur wenn wir seine Liebe in uns aufnehmen und aus unserem tiefen Innern überfließen lassen, wird sein Reich kommen und sein Wille getan werden, wie im Himmel so auf Erden. Ja, wie kann das Realität werden? Das hört sich ja ganz toll an und ich fühle mich jetzt aber persönlich nicht jeden Tag so, dass ich diese Kraft und Liebe, die in mir ist, spüre, wie sie einfach nur so sich Bahn brechen will nach außen. Und da muss ich manchmal wie so erinnert werden, dass das wirklich Power hat. Also ich unterschätze das manchmal, was das eigentlich für eine für eine Kraft hat und eben nicht nur für mich. Nicht, es ist toll, dass es mich auch verändert, seine Wahrheit, seine Botschaft. Aber da habe ich dann überlegt, das ist eigentlich, oder wie kann es Realität werden? Es ist wie so ein Samenkorn, das hatten wir schon mal, aber da gibt's noch eine andere Bibelstelle zu, aus Matthäus 13. Das Reich Gottes ist wie ein Samenkorn, das ausgestreut wird. Und als Letztes will ich jetzt einfach von ein paar Beispielen erzählen, wo Menschen in meinem Leben sozusagen, bildlich gesprochen, den Samen ausgestreut haben. Und wenn sein Reich wie ein Same ist, dann trägt es ja Leben in sich. Es ist also nichts, was ich produzieren kann, sondern es hat so viel Leben in sich, dass es einfach weitergeht, dass es in andere, im besten Fall eben in anderen Menschen, also nicht erstickt wird und echt weitergeht und Leben bringt, wo immer es auch, mit wem auch immer es in Berührung kommt. Und das habe ich ganz besonders erlebt, als ich so eine Art Jüngerschaftsschule in England gemacht habe. Ich hatte mir nach 4 Jahren Auslandszeit so eine 6-monatige Jüngerschaftsschule in England ausgesucht und die ist sehr eng an eine Gemeinde geknüpft, die King's Arms Church in der Nähe von London. Und die leben unter anderem so 3 Lebensstile, und zwar der Annahme, Authentizität und Großzügigkeit. Ein paar Sachen kommen einem vielleicht auch so ein bisschen so wie paar von euch kennen ja Bethel und da sind auch so ähnliche Kulturstile oder Lebensstile, die gelebt werden, Kingdom Culture. Und ich habe ganz praktisch, also ich möchte ein Beispiel zu diesen, also jeweils nennen für Annahme, Authentizität, ein schwieriges Wort, und Großzügigkeit, wie das mein Leben verändert hat, weil diese Leute bewusst dort, wo ich war, sich halt als so auch Atmosphärenveränderer gesehen haben. Und ganz besonders war eine Aktion, die nannte sich so Spiegelaktion, wo große Spiegel im Raum aufgestellt waren und man zu zweit vor diesen Spiegel gehen sollte, sich bewusst in die Augen sehen sollte und Wahrheiten, also Gottes Wahrheiten über sich selber aussprechen sollte. Und ich werde nie vergessen, wie am Ende von der Aktion ein Mann also sein Zeugnis gegeben hat und gesagt hat, er hätte sich, ich muss mal kurz was trinken, Moment. Er hätte sich nach 50 Jahren das erste Mal ganz bewusst im Spiegel angeschaut und da wäre so ein Selbsthass in ihm hochgekommen. Und als er dann anfing, diese Wahrheiten Gottes über sich selbst auszusprechen, sei so der Damm gebrochen. Und er hätte das erste Mal ja, wahrgenommen oder wirklich gemerkt, dass das die Wahrheit ist, auch wenn er das noch nicht selber glauben konnte über sich. Aber es war so der erste Schritt, das zu realisieren. Und ich konnte halt, das war dann noch ein langer Weg für ihn und er musste das einüben, dieses neue Denken. Aber ich konnte halt über die Zeit dann sehen, wie sich sein Verhalten verändert hat, weil das, was man denkt, ja, das veränderte Denken, das produziert ein verändertes Verhalten. Und das war einfach so schön zu sehen, wie das bei ihm war und dadurch inspiriert oder uns wurde auch nahegelegt, so hey, überleg mal, welche Lügen du über dich selber glaubst und schreib die auf. Und es gibt unterschiedliche Meinungen, aber man sagt, so 20 Tage lang braucht es, um eine Gewohnheit zu brechen und oder auch Denken neu einzutrainieren. Und dann habe ich halt auch 20 Tage lang diese sehr persönlichen Wahrheiten für mich aufgeschrieben und mir direkt gesagt in den Spiegel. Und ja, dann habe ich überlegt, so wow, also weil ich das erlebt habe in diesem Mann und auch in mir selber, was das für eine Kraft hatte, so bei wem können wir jetzt nicht ein Spiegel sein, aber bei wem können wir Worte, sei es in unserem Umfeld, auf dem Arbeitsplatz, in der Uni, bei wem können wir Worte des Lebens, eben diesen Samenkorn aussehen, Gottes Wahrheit aussprechen und was wird das für eine Power haben, für eine Kraft haben und wie sehr wird das die Atmosphäre um uns herum verändern. Und ja, das muss wahrscheinlich wiederholt werden, aber es lohnt sich. Und zu dem Thema Authentizität, der Leiter der Gemeinde, das ist eine 1000-Mann-Gemeinde, der erzählte einmal bei einer Predigt von einer seiner früheren Schwächen, bevor er gläubig wurde. Und er sagte, er kann da jetzt ganz offen drüber reden, weil er weiß, und es hat sich auch bewiesen einfach, dass er trotz seiner Vergangenheit, also nicht einfach nur so angenommen ist von den anderen Leitern und Leuten mit seiner Vergangenheit oder weil man das ja so tut als guter Christ, man muss ja jeden annehmen und lieben, sondern so, er wusste, nee, die lieben mich, weil ich im Ebenbild Gottes geschaffen bin. Nichts an Leistung geknüpft, nichts an etwas geknüpft, was ich mal getan habe, sondern einfach, weil ich Gott in Gottes Ebenbild geschaffen bin und dafür geehrt werde hier. Und das hat mich inspiriert, eine Person zu suchen, der ich vertrauen kann. Das habe ich auch gebetet, Gott zeigt mir, welche Person das sein soll. Und man sieht da auch auf dem Bild die Maske links, mal so ganz ohne Maske einer Person alles zu sagen. Auch Dinge, die habe ich da gesagt, die ich noch nie mir jemandem erzählt habe. Einfach um, ja, auch dem Feind vielleicht nicht dieses Anrecht zu geben, irgendwie im Dunkeln, im Verborgenen zu bleiben und dort Macht zu haben in diesem Bereich. Sondern ja, da denke ich, wo ich Durchbrüche sehen will, da hat es so eine Power, einer Person, der man vertraut, das so zu sagen. Und ich denke, wir haben solche Angst und vielleicht findest du dich da auch selbst wieder und mir geht das immer noch so. Wir haben manchmal so Angst, so authentisch zu sein, weil wir ja denken, wenn die Leute wissen, wie wir wirklich sind, dann werden sie uns nicht mehr lieben. Und wenn wir dann aber das Gegenteil erfahren und ich finde, wo gibt es einen besseren Ort eigentlich als eben in der Gemeinde, mit den Menschen, mit Familie, wo gibt es einen besseren Ort, das zu üben und bedingungslose Akzeptanz dann auch zu erfahren. Und das ist wirklich lebensverändernd. Also kann ich von mir sagen, dass das mit mich sehr, also es hat mich sehr, sehr verändert. Und das letzte Beispiel, Großzügigkeit. Mir wurde in diesen 6 Monaten so oft etwas geschenkt oder ausgegeben, mal Kaffee oder, ja, die waren aber auch nicht nur großzügig mit Geld, sondern auch mit ihrer Zeit. Und so sah ich mich dann irgendwann oder merkte ich, dass ich darüber nachdachte, wenn ich beim Bäcker stand und mir was kaufen wollte, dass ich überlegt habe, warum nicht einfach der Person hinter mir den Kaffee bezahlen und mal gucken, was passiert. Und das habe ich dann auch ein paar Mal gemacht. Oder ich kam mit einer Frau draußen ins Gespräch, weil wir sind auch öfters auf die Straße gegangen, haben evangelisiert. Und dann habe ich gemerkt, die hat total viel Zeit gerade und dann sie einfach zu einem Kaffee einzuladen. Und sie hat mir dann, wir sind dann reingegangen und sie hat mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und am Ende konnte ich noch für sie beten. Und das sind so Kleinigkeiten, einfach mal jemandem einer fremden Person einen Kaffee zu spendieren. Probier's mal aus. Es ist wirklich ganz besonders, was da passiert. Das kann auch, also es wird nicht einmal dasselbe Ergebnis sein, aber man hört natürlich oft solche Fragen wie, warum machst du das, was eine super Gelegenheit ist. Und manchmal einfach, ja, zeigt es einer Person, wie sehr Gott sie liebt. Und vielleicht bist du in dem Moment die einzige Person, die ihm an diesem Tag was Gutes getan hat. Und vielleicht fängt jemand an zu weinen, weil das mitten ihn ins Herz trifft in dem Moment. Oder ich weiß nicht, was passiert. Man muss da auch nicht mit so einer klaren Agenda irgendwie rangehen. Das und das muss das Ergebnis sein. Aber so, weil dieses Samenkorn trägt ja Leben in sich. Und das fängt klein an. Aber wenn es immer weiter ausgesät wird, sehen wir irgendwann, wie sich immer mehr die Atmosphäre um uns herum verändert. Und der Pluspunkt ist, dass es einem selber so viel Freude bringt. Und ja, man selber merkt, wie einen das verändert. Dieses Geben. Geben ist illegal als Nehmen. Also es kommt irgendwie echt etwas auch zurück, so diese Freude und die Freiheit, die man erlebt, gerade in dem Punkt Authentizität. Ja, und ich habe gedacht, eine Sache davon können wir ganz praktisch kurz machen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber sonst im Gottesdienst sagt man natürlich, das Handy auf lautlos und in der Tasche lassen, aber ihr dürft jetzt mal alle euer Handy rausnehmen. Und wenn ihr es dabei habt, wenn ihr es nicht dabei habt, könnt ihr euch da vielleicht eine kleine Notiz machen oder so. Und zwar einfach mal durch das Adressbuch scrollen, einfach mal runtergehen und gucken, welche Person euch der Heilige Geist so highlightet. Und dann könnt ihr einfach mal dieser Person eine kurze WhatsApp oder SMS schicken. Und zwar versucht mal, nicht einfach nur irgendeine Ermutigung, die geknüpft ist an Leistung, so das und das kannst du gut oder weiß ich nicht, aber sondern etwas, was ihre Identität, ihr Sein bestärkt. Und wenn euch nichts einfällt, dann einfach Wahrheiten Gottes aussprechen über diese Person. Ja, und wenn ihr das Handy gerade nicht habt, könnt ihr ja beten, dass Gott euch vielleicht eine Person zeigt und heute dann diese Person das irgendwie wissen lassen, welches Wort ihr für sie habt. Ich mach das auch mal. Und er benutzt auch uns, so wie Heidi Baker sagt, weil wir diese Gefäße sind, die diese Risse auch manchmal haben, aber der Heilige Geist als Schatz in uns fließt über und auch aus diesen Rissen heraus. Und wir können einige dieser kraftvollen Königsreichgesetze, ich hatte ja Annahme, Authentizität, Großzügigkeit genannt, können wir auch anwenden, um die Atmosphäre zu verändern. Das sind aber nur einige Beispiele. Vielleicht zeigt euch der Heilige Geist auch noch was ganz anderes. Und es bringt uns persönliche Freude und Freiheit zudem noch auch. Und weil das Reich Gottes wie ein Same ist, multipliziert es sich. Und wer hat nicht gesagt, dass das Reich Gottes ausbreiten auch Spaß machen darf? Ja, damit wollte ich dann ja die Predigt beenden. Und ja, übergebe weiter an Tabea.